Ich habe mich im Internet mal schlau gemacht und habe gelesen, in der Schweiz gibt es über 1500 Verordnungen und zusätzlich noch hunderte von Bundesgesetzen. Die Bundesgesetze allein umfassen zusammen etwa 70.000 Seiten. Und jedes Jahr kommen über 1000 Seiten hinzu. Die Gesetze und Verordnungen reichen von privatrechtlichen Regelungen, wie dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch, bis hin zu spezifischen Bereichen wie der Milchwirtschaft und der Berufsbildung. Wenn du jetzt kein Anwalt bist, bei dem das Herz jetzt höher schlägt, dann wirst du davon wahrscheinlich weniger begeistert sein. Im Gegenteil, die Gesetze, die uns doch eigentlich zum Guten dienen sollen, nerven uns. Von Bauvorschriften bis hin zu Steuerregelungen. Man hat das Gefühl, man kann es doch eh nur falsch machen. Manchmal denkt man sogar, es wäre vielleicht besser, wenn es keine Gesetze geben würde. Und wenn dir Gesetze manchmal auf den Wecker gehen, dann renn jetzt nicht weg, erschreck nicht, denn diese Predigt geht ums Gesetz. Aber ich kann beruhigen, es geht nicht um das schweizerische Gesetz, sondern um Gottes Gesetz. Wenn du jetzt immer noch abgeneigt bist, dann möchte ich dir ans Herz legen, trotzdem zuzuhören. Warte erst mal, was kommt. Denn heute geht es um die glänzende Seite der Medaille. Heute geht es darum, was uns das Gesetz bringt. Wir fahren heute weiter im Römerbrief, wo Paulus vom Verhältnis der Christen zur Sünde und zum Gesetz schreibt. In Kapitel 6 zeigt Paulus, dass wir für die Sünde tot sein sollen. Wir haben ein neues Leben in Jesus und wir sollen dementsprechend leben. In den ersten Versen von Kapitel 7 zeigt Paulus dann, dass wir Christen frei vom Gesetz sind. Weil wir das Gesetz nicht erfüllen konnten, hat es uns verurteilt. Es hat uns zum Tode verurteilt. Doch Jesus Christus ist für uns gestorben. Durch ihn sind wir frei vom Gesetz. Frei von der todbringenden Eigenschaft des Gesetzes. Wir werden nicht mehr angeklagt. Wir werden nicht mehr verurteilt in Jesus Christus. Doch weil das Gesetz somit Sünde und Tod verbunden ist, könnte man denken, dass das Gesetz genauso böse ist wie diese. Und um diesen Eindruck entgegenzuwirken, zeigt uns Paulus jetzt in Römer 7, Verse 7 bis 13, wozu das Gesetz gut ist. Ich lade euch herzlich dazu ein, nehmt eure Bibeln zur Hand, schlagt mit mir Gottes Wort auf, Römer Kapitel 7. Ich lese aus Gottes irrtumslosen und unfehlbarem Wort, Römer 7, die Verse 7 bis 13. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, und bewirkte jede Begierde in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Ist nun das Gute mir zum Tode geworden? Auf keinen Fall, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschien, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig wurde durch das Gebot. Damit nicht der Eindruck entsteht, dass das Gesetz an sich etwas Schlechtes ist, zeigt uns Paulus hier, was uns das Gesetz bringt. Das Gesetz zeigt uns verschiedene Sachen. Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Je nachdem, was man davor hält, spiegelt es das wider. Ganz wahrheitsgetreu zeigt der Spiegel die Sache, die man da hineinhält. Wenn ich mein Gesicht da reinhalte, dann zeigt es mich. Wenn ich euer Gesicht da reinhalte, dann seht ihr euch. Der Sinn des Spiegels ist, die Wirklichkeit zu reflektieren. Der Spiegel zeigt uns die Realität so, wie sie ist. Und so zeigt uns auch das Gesetz Gottes verschiedene Sachen, wie sie sind. Deshalb habe ich diese Predigt das Gesetz Gottes, der Spiegel der Wahrheit, genannt. Und im heutigen Bibeltext zeigt uns das Gesetz drei Dinge. Zuerst unsere Verdorbenheit, dann das Wesen der Sünde und zuletzt den Charakter Gottes. Mit einer rhetorischen Frage räumt Paulus die falsche Annahme gekonnt aus. Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Und er schreibt weiter: Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Und damit wird klar, was uns der Spiegel, das Gesetz Gottes, als erstes offenbart. Unsere Verdorbenheit. Ich hoffe, bei euch ist das nicht so, aber wenn ich in den Spiegel schaue, dann entdecke ich immer wieder Dinge an mir, die mir nicht so gefallen. Da noch ein Pickel und hier vielleicht noch ein Haar, das an der Stelle ist, wo es vielleicht lieber nicht sein sollte. Nicht schön, aber eben auch nicht dramatisch. Wenn wir aber in den Spiegel des Gesetzes schauen, dann entdecken wir Dinge, die wirklich schrecklich sind. Dinge, die man nicht einfach überschminken kann. Das Gesetz zeigt uns unsere Sünde. Wenn Paulus hier sagt, er hätte die Sünde ohne das Gesetz nicht erkannt, dann meint er nicht, dass Menschen ohne Gesetz die Sünde überhaupt nicht kennen. In Kapitel 2 hat er schon gezeigt, dass die Menschen von ihrem Gewissen angeklagt werden. Alle Menschen haben eine Vorstellung von Recht und Moral. Eine Art Moralkodex ist doch fast überall vorhanden. Das Gewissen ist zwar durch die Sünde getrübt, doch Menschen ohne Gesetz können sehr wohl wissen, wenn sie etwas Unrechtes tun. Aber Menschen ohne Gottes Gesetz sehen das Unrecht nicht als das, was es ist, nämlich Sünde gegen Gott. Es besteht ein sehr großer Unterschied zwischen der Übertretung eines menschlichen Moralkodex und der Sünde, dem Bösen, das Gott verbietet. Wenn man gegen menschliche Moral verstößt, dann ist das ein Regelverstoß gegen kulturelle Regeln, die variieren können. Doch Gottes Gesetz ist nicht nur, gegen Gottes Gesetz zu verstoßen, ist nicht nur ein Regelverstoß, es ist Rebellion gegen Gott, gegen sein Wesen. Wie wir im dritten Punkt sehen werden, spiegelt das Gesetz Gottes Charakter. Und so rebellieren wir gegen Gott, wenn wir gegen sein Gesetz rebellieren. Deshalb trennt uns die Sünde von Gott und führt zur geistlichen und ewigen Konsequenz. Wie es in Römer 6, Vers 23 heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so brauchen wir also dieses wunderbare Gesetz Gottes, um Unrecht als Sünde zu erkennen. Erst wenn ich erkenne, dass ich vor Gott schuldig bin, werde ich beunruhigt. Dann wird klar, dass ich gegen einen heiligen und gerechten, gegen einen lebendigen Gott verstoßen habe, dass ich gegen ihn gesündigt habe, dass ich die Beziehung zu ihm verfehlt habe. Erst im Spiegel des Gesetzes wird klar, dass ich einen Erlöser brauche. Und erst dann werde ich zu Jesus umkehren. So wie uns der Spiegel die ungeschönte Wahrheit vors Gesicht hält, ohne einen Filter, ohne eine Nachbearbeitung wie bei Fotos, so offenbart uns das Gesetz unsere Sünde. Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Herz und unser Leben mit dem Gesetz vergleichen. In erster Linie ist der Spiegel dafür gemacht, dass ich mich darin betrachte. Doch ich kann mich auch neben den Spiegel stellen und dann sehe ich andere im Spiegel. So dient auch das Gesetz in erster Linie dafür, dass wir uns im Spiegel des Gesetzes betrachten. Die Sünde des anderen wird auch darin offenbar, wenn man sich neben das Gesetz stellt. Doch schau erst mal auf dich. Suche nicht nach dem Splitter bei dem anderen, solange du noch einen Balken in deinem eigenen Auge hast. Was erkennst du, wenn du dich vor das Gesetz stellst? Erkennst du deinen Zustand? Erkennst du, dass du dieses Gesetz gebrochen hast und es nicht halten kannst? Paulus wurde schon von klein auf im Gesetz Gottes gelehrt. Und dieser Paulus schreibt hier in Vers 9 bis 10: Ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Paulus lebte einst ohne Gesetz? Es ist doch schwer vorstellbar, dass ein Junge aus so einer frommen Familie je ohne Gesetz gelebt hat. Er wurde doch von Jugend an im Gesetz Gottes unterwiesen. Doch es gab eine Zeit, in der Paulus nicht die Kraft der Forderungen des Gesetzes erkannt hatte. Er war nicht von der Sünde überzeugt. Mit unbesorgtem Gewissen lebte er. Er hat die äußerlichen Gesetze gehalten, doch er hat die Sünde nicht erkannt. Es gibt nichts, absolut nichts, worin die natürliche Menschheit blinder ist als für ihre Verdorbenheit. Und so war auch Paulus blind für seine Verdorbenheit und er dachte, dass er lebendig war. Paulus war lebendig in dem Sinne, dass er nie mit seinem Tod durchs Gesetz konfrontiert wurde. Er dachte, dass er in einem guten Zustand ist. Er war zuversichtlich, dass sein äußeres Halten des Gesetzes reichen würde. Dass er gottgefällig lebt. Schließlich war er doch ein Pharisäer. Er wurde sogar bei dem bekannten Gesetzeslehrer Gamaliel erzogen. Er hat alle Gesetze wunderbar gehalten. Und dennoch war er ohne Gesetz. Er hatte den Buchstaben des Gesetzes, aber nicht die geistliche Bedeutung. Er hatte die Schale, aber nicht den Kern. Paulus hatte das Gesetz in seiner Hand und im Kopf, aber nicht im Herzen. Doch dann kam der Zeitpunkt, wo er begonnen hat, das Gesetz richtig zu verstehen. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Die Sünde erwachte zum Leben. Paulus starb. Die Sünde war vorher schon da, doch sie schlummerte. Unbemerkt. Als Paulus durch das Gesetz die Sünde erkannte, konnte er ihre Existenz nicht mehr übersehen. Er war ein Sünder, der von Gott verurteilt war. Als das Gebot kam, tötete es für immer den stolzen Pharisäer. Es tötete den, der Gott dankte, dass er nicht so war wie die anderen, der sich seiner Verdienste vor Gott sicher war. Es tötete den glücklichen Sünder, denn es zeigte ihm die Schwere seiner Sünde auf. Dieser Tod ist die Erkenntnis, dass wir in Gottes Augen keine guten und anständigen Menschen sind. Es ist das Ende des Selbstvertrauens, das Ende der Selbstsicherheit. Und das Ende der Selbstzufriedenheit. Doch diese Erkenntnis ist der Anfang der Umkehr. Es ist der Anfang des neuen Lebens, des Lebens durch Christus. Jesus Christus ist für unsere Sünde gestorben. Wenn wir ihm vertrauen, bekommen wir neues, echtes Leben. Er vergibt uns unsere Schuld. Das Gesetz gibt uns eine klare Diagnose, aber keine Heilung. Es zeigt uns unsere Schuld, doch wir brauchen Jesus. Wenn dir heute bewusst wird, dass du dieses Gesetz gebrochen hast, dass du ein Sünder vor Gott bist, dann kehre um. Komm zu Jesus. Sprich zu Jesus, ob laut oder leise. Bekenn ihm deine Schuld und gib ihm dein Leben. Wenn du dazu noch Fragen hast oder Hilfe brauchst, komm gern nach dem Gottesdienst auf mich zu oder auf jemanden hier aus der Gemeinde, der dir sympathisch erscheint. Das Gesetz offenbart also unsere Verdorbenheit, unsere Sünde. Doch es offenbart auch das Wesen der Sünde. Das ist unser zweiter Punkt. Wenn ich diesen Spiegel nehme und je nachdem, wie ich mit dem Spiegel umgehe, offenbart es etwas über mein Wesen. Wenn ich die ganze Zeit nur mich selbst angucke, dann bin ich wahrscheinlich selbstverliebt. Wenn ich den Spiegel hier ins Licht halte und euch versuche zu blenden, dann würdet ihr sagen, ich bin böse. Und genauso ist es mit dem Gesetz. Je nachdem, wie die Sünde mit dem Gesetz umgeht, offenbart es ihr Wesen. So möchte ich noch einmal die Verse 8 bis 11 lesen. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Was uns im Spiegel des Gesetzes offenbart wird, ist, dass die Sünde das Gute nutzt, um Böses zu tun. Und das sehen wir hier im Text auf zweierlei Weise. Zuerst sehen wir, dass die Sünde das Gute nutzt, um jede Begierde zu wecken. Vielleicht habt ihr folgenden Satz schon mal gehört: Regeln sind zum Brechen da. Das kannte schon der alte Kirchenvater Augustinus. In seinen Bekenntnissen erzählte er eine Geschichte aus seinem Leben, als er noch ein junger Mann war. In seiner Nachbarschaft stand ein Birnenbaum, voller Früchte, doch ohne jeglichen Geschmack und auch vom Aussehen her absolut nicht reizvoll. Doch spät in der Nacht ging Augustinus mit seinen Freunden zu diesem Birnenbaum. Sie schüttelten den Baum und ernteten alle Früchte, trugen die Früchte in Scharen, in Massen weg. Doch nicht, um sie selbst zu essen, sondern um sie an die Schweine zu verfüttern. Und Augustinus gibt zu, das alles taten sie nur, weil sie Lust am Verbotenen hatten. Der Diebstahl geschah nicht aus Not, nicht weil sie die Früchte essen wollten oder sonst wie gebraucht hätten. Nein, rein aus dem Reiz am Verbotenen. Und es ist ein paradoxer, doch leider ein realer Mechanismus. Das Gesetz verbietet etwas, aber dadurch wird der Mensch erst auf die verbotene Möglichkeit aufmerksam. Die Sünde nutzt dieses Verbot, um im Menschen ein Verlangen danach zu schaffen, das Verbotene zu tun. So hinterhältig ist die Sünde. Sie nutzt das Gute, um das Böse zu tun. Was eigentlich zur Heiligung dienen soll, wird durch die Sünde zur Quelle von Begierde und Rebellion. Doch was sollen wir nun tun? Mehr Regeln, mehr Gesetze würden doch nur mehr Begierde hervorrufen. Richtig, die gesetzlichen Regeln allein können unser Herz nicht verändern. Veränderung geschieht nicht nur durch bloßen Gehorsam, sondern durch eine Erneuerung des Gesetzes. Durch eine Erneuerung des Herzens, nicht durch das Gesetz. Der Kampf gegen die Begierde beginnt nicht mit Regeln, sondern mit einer Wiedergeburt. Es beginnt mit dem Evangelium. Wenn wir erkennen, wir können es nicht, doch Christus kann und er hat. Nur Jesus kann die Macht der Sünde brechen. Komm zu ihm und bekenn ihm deine Sünde. Und die beste Verteidigung gegen die Begierde ist eine tiefere Freude an diesem Jesus. Schau auf ihn, wie herrlich er ist, wie groß seine Verheißungen sind. Und wenn die Begierde wiederkommt, dann frage dich, Warum ist Jesus besser als die Sünde? Die zweite Weise, wie die Sünde das Gute nutzt, um Böses zu tun, ist, dass sie täuscht. In Vers 11 sagt Paulus, dass die Sünde ihn getäuscht hat. Weil uns das Gesetz die Wahrheit zeigt, versucht die Sünde, das Gesetz zu verzerren. Sie versucht uns eine manipulierte Version des Gesetzes zu zeigen. Vielleicht kennt ihr diese verzerrten Spiegel auf dem Jahrmarkt oder in Parks, die so gewölbt sind oder gekrümmt. Da hat man auf einmal einen ganz großen Kopf oder einen ganz langen Hals und man weiß, das entspricht nicht der Realität. Das ist auch ein Spiegel, doch an dem wurde rumgeschraubt. Der wurde leicht verändert und so zeigt dieser Spiegel nicht mehr die Realität. Man bekommt ein Bild, das nicht der Realität entspricht. Man bekommt eine Täuschung. Und genauso täuscht uns die Sünde. Sie lügt uns an. Schon im Garten Eden hat die Lüge zur Sünde geführt. Die Schlange täuschte Eva, indem sie das Gebot Gottes verzerrte. Gottes Gebot war, ihr dürft von allen Bäumen des Gartens essen, außer von dem einen Baum, dann werdet ihr sterben. Was sagte die Schlange? Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen? Damit hat sie die Güte Gottes in Frage gestellt. Sie benutzte das Gebot Gottes, um Zweifel dagegen zu sehen, dass Gott es gut mit uns meint. Und die Konsequenzen des Handelns hat die Schlange gleich komplett unterschlagen. Keineswegs werdet ihr sterben, wenn ihr davon esst. Und genauso wie die Schlange im Garten Eden getäuscht hat, um zu töten, so versucht uns die Sünde mit dem Gesetz zu täuschen, damit wir getäuscht und getötet werden. Die Sünde versucht uns, anhand von Gottes Gesetz Zweifel über Gottes Güte einzureden. Sie stellt Gottes Gebote als willkürlich und hart dar. Die Sünde verdreht das Gesetz so, dass es wie eine unnötige Einschränkung erscheint. Und sie stellt Gott als jemanden hin, der Freude nimmt, statt Freude gibt. Zu einem Gott will natürlich keiner folgen. Bei so einem hartherzigen Gott fangen wir an zu rebellieren. Die Sünde will uns Gott als einen weit entfernten, als einen harten Diktator darstellen. Dieser Gott drückt uns seine Gebote auf, einfach um sich zu profilieren, hat uns sowieso nicht im Sinn, deswegen höre ich nicht auf ihn und lehne mich gegen ihn auf. Doch so ist es ganz und gar nicht. Gott hat uns seine Gebote zum Leben gegeben. Das Gesetz war nie dazu da, Tod zu bringen, sondern Menschen den Weg des Friedens und der Gerechtigkeit zu weisen. Es war dazu da, Leben zu fördern. Gott hat dich geschaffen und er weiß am besten, was gut für dich ist. Er weiß auch am besten, was gar nicht gut für dich ist. Er ist dein liebender Vater und er will dich durch sein Gesetz vor schlimmen Konsequenzen bewahren. Er will dich beschützen. Wenn die Sünde dir Gott wieder als hart und als weit entfernt verkaufen will, dann erinnere dich daran, dass er dein liebender Vater ist. Wenn wir uns an seine Liebe erinnern, dann schmerzt uns auf einmal die Sünde. Wenn wir Gottes liebendes Herz erkennen, dann wollen wir nicht mehr rebellieren. Wir dürfen auf die Liebe und auf die Güte unseres Vaters vertrauen. Die Sünde verdreht auch gern die Konsequenzen des Gesetzes, um uns zu täuschen. Auf der einen Seite lässt sie Menschen glauben, die Konsequenzen wären nicht schlimm, wie die Schlange sagte. Keineswegs werdet ihr sterben. Und das lässt Menschen im Glauben, sie könnten sich ihr Heil selbst verdienen. Es ist ja nicht schlimm, wenn man das Gesetz bricht. Und ich bin ja sowieso ein guter Mensch. Das wird sich schon aufwiegen. Da wird es keine Konsequenzen geben. Ich werde die Ewigkeit bei Gott verbringen, denn ich bin ein guter Mensch. Wie könnte Gott mich verdammen? Das wiegt in einer falschen Sicherheit. Sie sind sich ihrer Lage nicht bewusst. Die Sünde erscheint harmlos und unbedeutend, doch sie führt immer zum geistlichen Tod. Und auf der anderen Seite versucht uns die Sünde Konsequenzen einzureden, die so gar nicht da sind. Dann klagt uns die Sünde an und erzählt uns, wir sind viel zu schlecht, um wieder zu Gott zu kommen. Du elender Sünder, so oft hat Christus dir vergeben, jetzt hast du wieder gesündigt, du kannst nicht mehr zurückkommen. Sie stellt die Gnade Gottes als zu klein dar, als wäre deine Sünde größer als das Opfer Jesu, als wäre deine Verdorbenheit größer als das Kreuz. Die Sünde erzählt dir, du bist zu weit gegangen, für dich gibt es keine Rettung mehr. Und sie will dich in Hoffnungslosigkeit stürzen. Sie will dich glauben lassen, dass du erst besser werden musst, bevor du wieder umkehren kannst, bevor du zu Jesus kommen kannst. Doch diese drei Behauptungen der Sünde sind allesamt falsch. Sie sind Lügen. Gott liebt dich so sehr, dass er sein Bestes für dich gegeben hat. Er hat seinen Sohn in den Tod gegeben, damit du leben kannst. So sehr liebt er dich. So gut ist Gott. Jesus musste für dich sterben, weil es Konsequenzen gibt. Jeder, der nicht an Jesus glaubt, wird diese ewigen Konsequenzen tragen müssen. Und jeder, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, darf sich der Vergebung gewiss sein. Christi Blut reicht aus. Sein Opfer reicht aus. Für alle Zeit. Lass dich nicht von der Sünde täuschen, sondern komm zu Jesus. Die Sünde nutzt also das Gute, um Böses zu tun. Und sie täuscht uns durch das Gesetz. Damit wir die Sünde in ihrem hinterlistigen, in ihrem lügnerischen Wesen erkennen, hat uns Gott das Gesetz gegeben. Dieses Gesetz ist nicht böse. Und um das zu zeigen, hat uns Paulus noch einmal den Vers 12 geschrieben, wo steht: So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Es spiegelt Gottes Charakter wider. Damit kommen wir zum dritten und zum letzten Punkt dieser Predigt. Der Spiegel des Gesetzes spiegelt Gottes Charakter wider. Gesetze sind wie die, die sie gemacht haben. Und Gott, der große Gesetzesgeber, ist heilig. Er ist gerecht und er ist auch gut. Und deshalb muss auch sein Gesetz so sein. Gott selbst ist heilig. Das bedeutet, dass er vollkommen rein und von allem Bösen getrennt ist. Und sein Gebot ist genauso weit von allem Bösen entfernt. Deswegen hat Paulus in Vers 7 schon energisch zurückgewiesen, dass das Gesetz Sünde ist. Gottes Gesetz fordert und fördert deshalb auch Heiligkeit von uns. Wir sollen uns von dem Bösen fernhalten, sollen uns trennen, sollen Gemeinschaft mit Gott haben. Ebenso ist Gott gerecht. Das heißt, er handelt in absoluter Wahrheit. Er ist unparteiisch und seine Maßstäbe gelten für alle. Und schließlich ist Gott gut. Seine Gebote dienen nicht dazu, um uns das Leben zu erschweren, sondern sie sind eine Quelle des Lebens. Sie zeigen uns, was wirklich gut ist, sowohl für unser persönliches Leben als auch für unser Miteinander. Als Kinder Gottes sollen wir immer mehr so sein wie der Vater. Und dabei hilft uns dieses Gesetz. Es gibt uns Orientierung. Das Gesetz zeigt uns also nicht nur unsere Sünde auf, sondern es zeigt auch, wie wir Jesus ähnlicher werden können. Jesus ist der Einzige, der das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Während wir ständig daran scheitern, heilig, gerecht und gut zu sein, hat er das Gesetz in Perfektion gehalten. Er hat nicht nur jedes Gebot perfekt befolgt in seinem ganzen Leben, sondern er hat auch die Tiefe des Gebotes verstanden und gelebt. In ihm sehen wir, wie das Gebot in einem menschlichen Leben zur vollen Entfaltung kommt. Doch Jesus kam nicht nur als Vorbild, er kam vor allem als Erlöser. Er kam als Retter. Das Gesetz zeigt uns unsere Schuld auf. Und wir brauchen jemanden, der diese Schuld trägt. Genau das tat Jesus am Kreuz. Jesus hat unsere Strafe getragen, der Gerechte starb, damit wir leben können. Wenn wir zu Jesus gehören, stehen wir nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes, sondern unter der Gnade. Aber das bedeutet nicht, dass das Gesetz für uns keine Bedeutung mehr hat. Nein, Christus hat für uns das Gesetz gehalten, in Perfektion. Und so dürfen wir jetzt dieses Gebot nicht mehr aus Angst, sondern aus Liebe zu Gott halten. Das verändert unsere gesamte Einstellung zum Gesetz. Es ist nicht mehr was, was versklavt. Es ist etwas, das uns zeigt, wie wir zur Ehre Gottes leben können. Es ist nicht unser Feind, es ist unser Wegweiser für ein Leben, das Gott gefällt. Und so spielt auch das Gesetz im Leben von uns Christen noch weiterhin eine Rolle. Es zeigt uns unsere Sünde auf, zeigt uns gleichzeitig das Wesen der Sünde und schließlich weist es uns auf den Charakter Gottes hin, damit wir ihm ähnlicher werden. Ich möchte noch beten. Heiliger Vater, ich will dir danken, dass du uns das Gebot gegeben hast, dass du uns dein Gesetz gegeben hast und dass du uns dieses Gesetz gegeben hast, weil du gut bist, dass du uns dieses gute Gesetz gegeben hast. Du siehst aber auch, dass es uns Mühe macht, weil die Sünde es verdreht, weil sie Begierde in uns weckt durch das Gebot, weil sie uns täuscht mit dem Gesetz. So bitte ich dich, Herr, schenk uns eine tiefe Liebe zu deinem Gesetz, dass wir aus Liebe zu dir dieses Gesetz halten dürfen, dass wir darin deine Güte sehen können, deinen Charakter, deine Gerechtigkeit und deine Heiligkeit. Hab Dank, dass du uns dein Gesetz gegeben hast. Und hab Dank, dass du deinen lieben Sohn Jesus Christus für uns gegeben hast, der dieses Gesetz vollkommen gehalten hat, damit wir neues, ewiges Leben haben. Dir sei alle Ehre. Amen.